Ja, guten Morgen miteinander. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, jetzt gerade die letzten 20 Minuten, die Lieder zu singen. Also ich habe es richtig genossen. Es sind Lieder, die man nicht oft singen. Ich frage mich vor allem, wie es im hinteren rechten Ecke gegangen ist. So, dem Lücke hat es gefallen. Ich hoffe noch, die Jungen haben die Lieder geniessen können. Ich finde es gewaltige Lieder. Ich kann auch jetzt schon sagen, es wird noch mal eins kommen nach der Predigt. Der Claude hat gesagt, es hat den Altersdurchschnitt brutal in die Höhe getrieben. Es hat schon der Luther gesungen. Aber es sind gewaltige Lieder, gehaltvoll. Und ich hoffe, die Jungen hier in der Gemeinde, die kommen auch Freude über an diesen Liedern. Bei mir ist so ein Zeitchen gegangen, aber ich habe sie sehr gerne bekommen. Ich freue mich, heute Morgen da zu sein, noch mal eine Predigt zu halten. Ich habe mal nachgeschaut, es ist auf dem Tag genau 49 Monate her, als ich meine erste Predigt als Jugendpastor hier hatte. Am 20. September 2009 und heute am 20. Oktober 2013 ist die letzte Predigt als Jugendpastor, Co-Pastor. Vielleicht ist es nicht die letzte, das weiß ich nicht, aber das wird die Zukunft zeigen. Ich weiß nicht, ob ich nachher noch Zeit habe, etwas zu sagen in diese Richtung. Und ja, darum möchte ich euch an dieser Stelle einfach Danke sagen für die letzten 4 Jahre und 2 Monate, die Zara und ich hier durften haben. Zara zwar ein Jahr weniger. Es war eine Zeit, die mich sehr geprägt hat, bereichert hat. Viele, viele liebe Menschen, die wir kennenlernen durften, die wir ins Herz geschlossen haben, gute Freunde. Es hat auch Situationen gegeben, die mich an Anschlag gebracht haben. Das haben zum Teil auch mitbekommen in den Predigten. Aber es ist eine Zeit, die ich nicht missen wollte. Es war eine wunderbare Zeit bei euch. Und ich möchte euch wirklich allen Danke sagen, dass ihr mir geholfen habt, mich zu prägen, mich prägen zu lassen, auf dem Weg mit Jesus. So, ja, ich freue mich für die Gemeinde, jetzt für den Dani, der da ist, der als Zweitpastor angestellt werden darf. Der Dave und Yvonne, die kommen im Januar. Ich glaube, ihr seid auf einem guten Weg. Es kommt sehr gut. Geniessen das. Es haben mir einige gesagt, es ist schade, dass dir geht. Ja, ist schade, dass wir gehen. Ich habe es auch genossen da. Aber es kommen wunderbare Leute. Es ist wirklich ein Segen, den ihr da empfangen mit denen, die gekommen sind. Merci vielmals für die Zeit. Unterdessen ist es fast 2 Monate her seit der letzten Predigt, die ich hier gehalten habe. Eine lange Zeit. Ich weiss nicht, ob ich es noch habe. Wir probieren es einmal. Der Frank hat bei der Jahresplanung im Frühling schon gesagt, Benni, 20. Oktober, ist das gut? Deine Abschiedspredigt, da kannst du nochmal dein Vermächtnis weitergeben. Er hat es schon angetönt. Und ich sage, oh, das klingt noch gut. Nochmal so richtig prägen, oder? Mein Herzensanliegen weitergeben. Aber ich habe nachher gemerkt, so einfach ist ja das gar nicht. Was ist eigentlich mein Hauptanliegen? Wenn ich in die Bibel schaue, es gibt so viele Themen, die mich beschäftigen. Vieles, was mich drängt, euch weiterzugeben. Und so habe ich gesagt, ich tue einfach das predigen, wo mir dort sehr stark auf dem Herzen gelegen ist. Ich habe mich daran gemacht, eine Predigt vorzubereiten zum Thema Einheit unter uns Christen. Hat Andrea Kennel schon angefragt für ein Zeugnis. Und nachher ist der Raffi Schmid gekommen. Und hat im Redix eine Moderation gehalten vor ein paar Wochen. Und die Verse haben mich so berührt und herausgefordert, dass ich sagen musste, es ist etwas anderes dran. Ich möchte dir danken, Raffi, dass du über die Verse geredet hast. Und ich möchte heute über die Verse predigen aus Kolosser 2, Verse 6 bis 10. Bevor wir aber in den Text einsteigen, ich darf die Bibel schon fängt parat machen, aber ich möchte zuerst euch eine Frage stellen. Und beantwortet die Frage einfach so mal für euch. Möchtest du in deinem Leben Gott in seiner ganzen Fülle erleben? Als guter Christ, die richtig korrekte Antwort ist ja, oder? Ich will aber nicht, dass ihr die Antwort euch gebt als guter, korrekter Christ. Gebt euch die Antwort, die wahr ist, die für dich stimmt. Darum nur für euch eine Antwort geben. Weht ihr das? Wolltest du die ganze Fülle Gottes in deinem Leben erleben? Möchtest du das für dein Leben? Genau um das geht es nämlich letztendlich in diesem Text heute, die ich ausgewählt habe. Wie können wir die Fülle Gottes in unserem Leben erleben? Das ist aber schlussendlich nicht die Frage, die Paulus eigentlich am Anfang stellt vom Kolosserbrief. Nicht das, wo er ursprünglich darauf eingehen will, aber es ist die Quintessenz, die sich schlussendlich herausstellt, wo er drin gipfelt, in diesen Worten, wo er den Kolosser weitergeht. Kolosser sind nämlich vor einer Herausforderung gestanden. Kolosser sind vor der Herausforderung gestanden, dass verschiedenste Philosophien, menschliche Gedankengebäude, kulturelle Umstände ihre junge und frische Glauben an Jesus Christus prägen wollten. Und es sind Leute auf den Parkett gekommen, sind angestanden und haben predigt und gesagt, schaut, es gibt neue Erkenntnisse, wir müssen das auch noch anschauen, wir müssen das auch noch dazu nehmen. Falsche Lehrer, ihr Lehrer nennt sie den Paulus, der sagt, hey, die bringen etwas Falsches. Die versuchen, christlichen Glauben und irgendwelche Philosophien zusammenzubringen und verkünden euch etwas Neues, was nicht stimmt. Das war die Herausforderung, die Kolosser davor gestanden sind. Synkretismus nennt man das. Und Synkretismus ist nicht etwas, das damals einzigartig gewesen wäre. Es ist eigentlich etwas, das durch alle Zeiten in der Weltgeschichte, in allen Kulturen, in allen Regionen vorkommt. Auch heute noch. Ich würde sagen, sogar heute ist es etwas, das viel mehr vorkommt. Durch die ganze Globalisierung, durch das Zusammenrücken von dieser Welt, von Völkern, von Kulturen, von Weltanschauungen, ist Synkretismus etwas, das ganz neue Dimensionen erreicht in den heutigen Zeiten. Zum Beispiel nehmen wir die ganzen afrikanischen Emigranten hier in Europa oder lateinamerikanische Leute, die nach Europa oder in die westliche Welt kommen, in die aufgeklärte Welt, und die bringen ein ganz anderes Weltbild mit. Die bringen ihre Kultur mit, ihren Glauben mit, ihre Geister und Dämonen, die sie daran glauben. Sie kommen da an und die Europäer, die wieder auf der Suche sind, nach Tiefgang, nach Magie, nach Spiritualität, die finden das interessant. Und die Kulturen, der Glaube, den die Menschen bringen, der wird angepasst, so dass es für die Europäer stimmt. Nachher nimmt man noch etwas aus der Esoterik dazu, vielleicht noch etwas Astrologie, vielleicht hat er noch Jesus Platz und es gibt ganz neue Gebilden. Und dann gibt es eine Esoterik-Messe, wo all das Neue, irgendeine kubanische Volksreligion, irgendeine keltische Priesterin, irgendein Voodoo-Zauberer, der noch etwas Astrologie dabei hat, alles wird dort präsentiert, alles wird nachher vermischt. Und die Menschen springen darauf an. Es fasziniert sie. Es ist etwas, das ihnen viel verspricht. Auch die Aussage, alle grossen Weltreligionen, Islam, Christentum, Buddhismus, Hinduismus, die glauben doch alle eigentlich das Gleiche. Die glauben doch alle eigentlich an den gleichen Gott. Ist nichts anderes als Synkretismus. Man versucht, alles irgendwie gleich zu machen. Obwohl die grossen Weltreligionen per Definition gar nicht können, das Gleiche sein. Nehmen wir nur mal den Buddhismus und das Christentum, die unterscheiden sich per se, grundlegend. Das Christentum, das im Mittelpunkt den Gott hat, der angebetet werden will, der Raum und Ehre verdient, und der Buddhismus, der ein Weg vor Selbsterlösung ist. Es passt nicht zusammen, aber man versucht es zusammenzubringen, man versucht einen Einheitsbrei zu machen. Und je mehr Ansichten zusammenkommen, desto mehr wird das Ganze verwässert und ist nicht mehr klar. Ihr merkt schon, wir als Christen sind auch heute noch eigentlich vor der genau gleichen Herausforderung wie Kolosser damals. Wir stehen in der Herausforderung, dass unser Glaube, ich sage jetzt mal, verwässert wird von Kulturen, von anderen Kulturen, von anderen Glaubenssystemen. Obwohl, ich denke, wir sind nicht so in der Gefahr, Sachen aus dem Buddhismus in unseren Glauben zu integrieren. Aber noch viel mehr, glaube ich, stehen wir in der Gefahr, dass unsere Gesellschaft, unsere Wertsysteme, unsere Moralvorstellungen, unseren Glauben anfangen zu prägen und verändern. Wenn Gesellschaftsnormen und christliche Glauben aufeinandertreffen, gibt es automatisch einen Konflikt. Das kann nicht bis ins Letzte überall einfach übereinstimmen. Das ist nicht möglich. Und wir Menschen begegnen Konflikte auf verschiedene Arten und Weisen. Eine Möglichkeit ist, dass wir uns Zeit nehmen, uns damit auseinandersetzen. Wir schauen das genau an. Wir schauen das an, was die anderen sagen. Und wir nehmen uns die Zeit und überlegen, was stimmt. Was stimmt wirklich? Und ich richte mich nachher nach dem einen aus. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ich versuche, alles unter einen Hut zu bringen. Das ist in der Regel viel weniger aufwendig und das macht es mir eh noch einfacher, weil ich muss mich nicht entscheiden. Ich kann ein bisschen von dem nehmen, ein bisschen von dem und irgendwie passt alles zusammen und wir haben es schön und gut miteinander. Ich muss mich nicht klar positionieren. Ein klassisches Beispiel zu dem Thema ist vielleicht das Ausleben von der Sexualität vor der Ehe. Einfach das mal als Beispiel. Vor 100 Jahren war das ein Thema gewesen. Da haben sich sowohl die Gesellschaft hier in Europa, wie auch das, was die Bibel lehrt, nicht gross unterschieden. Man war da einheitlich einer Meinung. Es ist nicht so, dass es nicht gelebt worden wäre oder nicht praktiziert worden wäre, aber die Leute, die vor der Eheschliessung körperliche Nähe praktizieren wollten, mussten das im Geheimen machen. Man konnte es nicht offen leben, man konnte nicht zusammenziehen als unverheiratetes Paar, weil Gesellschaft hat das nicht akzeptiert. Es war verpönt gewesen. In den letzten 100 Jahren hat sich die Gesellschaft massiv verändert. Und heute sind wir an einem Punkt, wo vorherliche Sexualität propagiert wird. Es wird gelebt, es wird offen gelebt. Und die Bibel steht irgendwie quer in dieser Landschaft, oder? Es sind plötzlich zwei ganz verschiedene Anschauungsmodelle von dieser Thematik. Und jetzt haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten. Wir schauen die beiden Sachen genau an, versuchen herauszufinden, was stimmt, und leben dann danach. Oder wir sagen einfach, ja, die Gesellschaft hat sich verändert. Wenn wir die Bibel genau anschauen, da steht ja eigentlich nie, jetzt, du sollst keinen Sex vor der Ehe haben. Gott ist ja Gott von der Liebe, der meint es doch gut mit uns. Es kann doch nicht sein, dass er mir etwas verbietet, was so schön ist. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Und bereits sind wir in einem Synkretismus drin. Wir versuchen, Gesellschaftsnormen und die Bibel zusammenzubringen. Ich will heute nicht auf dem Thema herumreiten. Es geht mir überhaupt nicht darum. Schlussendlich haben wir jedes Thema, das die Gesellschaft ganz anders lebt oder sieht, als die Bibel das verkündet. Also jedes Thema kann man da eigentlich als Beispiel heranführen, weil überall dort, wo sich die Bibel und die Gesellschaft unterscheiden, versuchen Leute, das irgendwie zusammenzubringen, damit man sich nicht klar positionieren muss, damit man sich nicht abgrenzen muss, damit es einem wohl ist. Insofern ist der Kolosserbrief noch top aktuell, dem Thema, wo der Paulus da drin hineinredet. Grundsätzlich hat sich der Paulus gefreut über die Kolosser. Das war eine Gemeinde, die nicht er gegründet hat. Das war der Epaphras. Und er schreibt ihnen zu meinen sagen Leuten, ich freue mich, wenn ich euch denke. Und ich danke Gott immer wieder für euch. Ich danke Gott, dass ihr erkannt habt, dass Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha gestorben ist und dass ihr das angenommen habt. Dass ihr das erkannt habt und dass ihr das angenommen habt. Er sagt, schaut, wir haben einen gemeinsamen Glauben. Wir haben einen gemeinsamen Gott, das vereint uns. Wir sind eine Einheit, wir sind eine Gemeinschaft. Und das ist doch ermutigend, liebe Kolosser. Wir haben den gleichen Glauben. Das ist eben das, kurz zusammengefasst, was er im ersten Kapitel schreibt und in den ersten Versen vom Kapitel 6. Und jetzt kommt er zu dem Punkt, weil er sich genau bewusst ist, hey, aber die Kolosser stehen in dieser Gefahr, falsche Lehren in ihren Glauben zu importieren. Und so lesen wir zusammen ab dem Vers 6 und den Vers 7. Das sind die Verse, die Raffi hier vorgelesen hat. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf, bleibt fest im Glauben und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Und als Raffi das vorgelesen hat, haben mich die Verse berührt, weil ich sagen, hey, genau das ist es, was ich ja will. Ich lebe es zwar nicht jeden Tag, jede Stunde und jede Minute von meinem Leben, aber eigentlich ist doch das genau das, was ich will. Die Nähe zu Jesus, in ihm tief verwurzelt sein. Und das ist ein bekanntes und ein sehr starkes Bild, das Paulus da braucht, seid in ihm verwurzelt. Das Bild von einem starken Baum, tief gegründet in der Erde. Verankert. Baut euer Leben auf ihn. Jesus als ein Grund und Boden, der fest ist, der trägt, der vertrauenswürdig ist. Euer Glaube soll genau so sein, wie der von einem Baum, der fest verwurzelt ist in der Erde. Lasst euch nicht abbringen von dem, was ihr gelernt habt, von den Anfängen von eurem Glauben, sondern hebt daran fest. Und wenn ich die Verse lese, da kommen mir Bilder in den Sinn von verschiedensten Leuten. Vielleicht geht euch das ähnlich. Leute, die mich geprägt haben in meinem Leben. Und das sind für mich so starke Glaubensbäume. Leute, die mir gezeigt haben, hey, es ist möglich, ein Leben zu führen, das stark verwurzelt ist in Jesus. Leute, die einen beständigen Glauben hatten, die mir vorausgegangen sind, die mir ein Vorbild geworden sind, die mich geprägt haben. Und es ist mein Wunsch, selber auch so zu einem Baum dürfen zu werden, zu so einem Glaubensbaum, fest verwurzelt und verankert in der Erde. Zwei Sachen werden mir bewusst, wenn ich das Bild genauer anschaue. Es ist ja ein Bild, das die Bibel bereits an anderen Stellen braucht. Wir haben es bereits in einem Lied gesungen, wohl dem, der nicht wandelt. Im Psalm 1, oder das Bild, das Paulus da aufgreift, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. und was er macht, das gerät wohl. Das Bild nimmt der Paulus da auf und sagt, hey, genau so müssen wir das machen, fest verwurzelt sein. Und zwei Sachen, die so einen stark verwurzelten Baum mir wichtig macht oder wo mir da drin aufgehen. Das eine ist der Bereich der Stabilität. Schaut mal den Baum an, seine Wurzeln ist etwa gleich gross oder sogar noch grösser wie die Krone. Klar, ist ein animiertes Bild, ist nicht Wirklichkeit. Es ist eigentlich selten so, dass die Wurzel gerade so gross ist. Aber es soll verdeutlichen, hey, so eine Wurzel, die verleiht einem Baum Stabilität. Und um das geht es auch im Glaubensleben, dass wir Stabilität bekommen. Nicht, dass uns der kleinste Wind hoch gerade umhaut. Und der Paulus denkt da drin an die falschen Lehren. Und sagt, hey, wenn da einer kommt und irgendetwas erzählt, da vorne vor der Kanzel oben runter, dann müsst ihr das doch prüfen. Dann müsst ihr das nachforschen und wissen, stimmt denn das? Stimmt das mit dem überein, was ich gelernt habe oder nicht? Dass wir standhaft sein können. Nur wer in Jesus verwurzelt ist, der kennt schlussendlich Jesu Wort und das, was er für uns und für unser Leben parat hat. Aber ich denke, wir können noch einen Schritt weiter gehen. Ganz allgemein, Jesus ist der, der uns Stabilität im Leben gibt, wenn die Stürme vom Leben über uns hinwegbrausen. Sagen Traurigkeit, Einsamkeit, Unfall, Todesfall, Krankheit. Oder manchmal einfach die ganz kleinen alltäglichen Banalitäten, die uns den letzten Nerv, die letzte Kraft rauben und wir einfach nicht mehr mögen. Wo es uns den Boden unter den Füßen wegzieht, das haut uns zu Socken aus und wir können nicht mehr. Da ist Jesus der Boden, der uns Stabilität verleiht. Was passiert, wenn ein Baum nicht genug verwurzelt ist? Und ich habe ein Video gefunden im Internet, das genau das zeigt. Wie sieht das aus, wenn es so einen Baum umtätscht? Es ist leider in schlechter Qualität. Ich habe den Roger, glaube ich, recht ins Sortieren gebracht. Aber wir schauen mal, ob das gleich funktioniert. Das Video, Film ab. Ich finde es recht imposant, wie so ein gewaltiger Baum, der hat einen rechten Durchmesser gehabt, der wird auch eine rechte Krone haben, wie so ein Baum einfach umtätschen kann. Weil er so eine grosse Angriffsfläche bietet, dass die Wurzeln nicht mehr genug verankert sind im Boden. Und ihr habt gesehen, die, die hier rauskommen, das ist ein sogenannter Flachwurzler. Das ist ein Baum, der nicht tiefe Wurzeln macht, sondern mehr so wie ein Teller, eine Scheibe und sich recht oberflächlich verankert. Und die Wurzeln haben nicht mehr ausgereicht, um dem Baum Stabilität zu geben. Wie oft passiert es, dass ein Mensch genau so entwurzelt wird wie der Baum, weil er keine Wurzeln hat, die heben? Auch Christen, weil die Wurzeln zu oberflächlich sind und nicht gelangt haben, um ihm Stabilität zu geben im Leben. Wären die Wurzeln 2 bis 3 Meter tief gewesen, der Wind hätte noch so toben können, der Baum hätte es nicht ausgerissen und umgetan. Zum anderen gibt mir das Bild aber auch den Aspekt von Nahrung, Nahrungsaufnahme. Es gibt Bäume, Beispiel von Kiefern zum Beispiel, die haben Wurzeln, die bis zu 10 Meter in den Boden hineingehen. 10 Meter nicht, weil sie die Stabilität brauchen, da würden 2, 3, 4 Meter feurig langen, aber 10 Meter, weil es einfach zu trocken ist, dort wo sie stehen. Es ist zu trocken in der oberen Schicht, die hätten keine Chance zum Überleben, wenn ihre Wurzeln nur 40 cm unter den Boden gehen. Es hat keine Feuchtigkeit, zu wenig Feuchtigkeit, keine Nährstoffe. Und darum gehen die Wurzeln ab bis zu 10 Meter unter den Boden, weil dort ist Grundwasser, Nahrung, Nährsalz, Rohstoffe, die sie brauchen, um zu leben. Und genau so ist doch auch im Leben eines Christen. Solange es uns gut geht, wenn das Leben optimal läuft, dann kommen wir auch als christliche Flachwurzler durchs Leben. Dann langt es, einmal in der Woche in eine Predigt zu gehen, vielleicht einmal in 2 Wochen, ab und zu ein Gebet, vielleicht mal die Losungen sprechen oder lesen. Das langt, das funktioniert. Aber was ist denn, wenn Dürrezeiten kommen? Wenn der Boden plötzlich austrocknet? Dann kommen unsere Wurzeln nicht mehr genug tief ab. Und ich habe das in den letzten Wochen im Militär gemerkt. 4 Wochen Militär, es ist ein komplett anderes Umfeld als hier als Pastor. Ich meine, hier, ich habe sowohl am Arbeitsplatz wie auch zuhause jederzeit eine griffbereite Bibel. Ich habe jederzeit Leute um mich herum, die ich mit ihnen beten kann, wenn es mir darum ist. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, eine Predigt zu hören, eine Predigt vorzubereiten. Es ist sogar mein Job, mich mit dem Wort Gottes tagtäglich auseinanderzusetzen. Es ist wunderbar. Da komme ich super aus als Flachwurzel, weil die Nährstoffe sind so weit oder so näher unter der Oberfläche. Und im Militär ganz anders. Ein raueres Klima. Die wenigsten Leute bei mir in der Kompanie wüsste ich von keinem, wo den gleichen Glauben lebt wie ich. Ich kann mit niemandem austauschen. Eine Bibel gibt es noch das Gideon-Testament da in den Seitentaschen und auf dem Internet, wenn ich Zeit habe, um nachzuschauen. Beten mit anderen Leuten kommt nicht in Frage. Und man merkt mit der Zeit, so nach 1-2 Wochen, man fängt an zu verdursten, wenn man nicht ganz bewusst Wurzeln tief verunden hat und die auch aktiviert. Es sind nur kleine Sachen, aber plötzlich verändert sich etwas. Man fängt an so reden, wie die Kameraden reden. Man nimmt Wörter ins Maul, die man da nicht ins Maul nehmen auf der Kanzel oder zuhause. Man fängt die Leute an, anders zu behandeln, so wie sie die anderen auch behandeln. Das Eben, das eine komische Nase hat und dumm tut, fängt man auch an, etwas auszuschliessen. Man muss ganz bewusst sich auf seine Wurzeln besinnen, auf den Boden, wo man drin verankert ist, um sich anders zu verhalten. Und ich glaube, wenn man diese Wurzeln eben nicht hat, dann kann es relativ schnell passieren, dass man anfängt zu verdorren. Dass man nicht schlagkommt mit all dem, was auf einem einwirkt. Dass man schlichtweg verhungert oder verdurstet. Und darum die Aufforderung von Paulus, seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Die Bäume können nichts dafür, wie dass sie gewachsen sind. Gott hat sie wunderbar so geschaffen als Flachwurzler, Herzwurzler, Pfahlwurzler und was es da alles gibt. Fragen der Bruno und Christine, die kennen sich, glaube ich, aus in diesem ganzen Metier. Die können nichts dafür, aber so wie ich den Paulus verstehe, ruft er uns auf und sagt, hey, du kannst sehr wohl etwas dafür, ob du ein Flachwurzler bleibst, ob du überhaupt Wurzeln hast oder ob du tiefe Wurzeln hast, fest verankert bist, stabil wirst in Jesus, ob du deine Nahrung aus Jesus und seinem Wort beziehst. Der Paulus zeigt aber auch auf, warum es denn überhaupt wichtig ist, verwurzelt und standhaft zu sein. Man kann immer das Argument anfügen, ich brauche doch das gar nicht. Ob ich jetzt so leben oder so gerettet bin, ja sowieso, ich habe Jesus mal als mein Herr angenommen. Und darum möchte ich auch den Vers 8 lesen. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Nehmt euch in Acht, sagt der Paulus. Wir erinnern uns, die Herausforderung für Kolosser ist, dass Menschen da sind, wo menschliche Gedankengebäude, Philosophien, Philosophia, Liebe zur Weisheit, also wo irgendwelche Weisheiten in den Mittelpunkt stellen. Und das will ich verknüpfen mit dem Christentum. Die sie auftreten, wollen Christen verführen. Und die sogenannten Lehren haben oft sehr gut getönt, auch heute noch. Weil die sogenannten Lehren, die geben mir ja etwas. Die bereichern mein Leben. Sie sind oft attraktiver als das, was wir in der Bibel lesen, was wir am Sonntag im Gottesdienst hören. Und wenn wir wieder das Beispiel von vorehelicher Sexualität nehmen, als ich meine erste Beziehung hatte, war das ein Thema, das geklärt werden musste. Darf man jetzt oder darf man nicht? Ich meine, wenn man von der Bibel her nicht darf, dann ist ja okay, wenn ich es nicht mache. Aber wenn man von der Bibel her darf und ich mache es nicht, dann habe ich ja etwas verpasst. Und dann ist es doch viel attraktiver, wenn jetzt einer kommt und sagt, Moment, wir haben das bis jetzt falsch verstanden. Die Bibel ist gar nicht so brüt. Die ist nicht so stur. Ihr dürft doch, geniessen doch das. Gott hat Liebe geschenkt. Geniessen die körperliche Zweisamkeit. Dann muss ich sagen, das ist doch viel attraktiver, als wenn die Bibel sagt, hey, du profitierst mehr davon, wenn du dich enthaltest bis zur Hochzeit. Das kann manchmal schwierig sein und weiss nicht was. Ich glaube, es ist für jeden klar, wie er sich entscheiden würde, wenn beides möglich wäre. Und genau darin sagt Paulus, hey, hebt Acht auf die falschen Lehrer, was sie erzählen. Oft sind sie attraktiv, aber was sie bringen, sind leere, trügerische Philosophien. Sie setzen nicht Jesus ins Zentrum, sondern sie setzen sich selber ins Zentrum. Sie setzt sich selber ins Zentrum. Der Judas nimmt das nämlich auch auf in seinem Brief. Und ich möchte euch das auch vorlesen, was er sagt über die Irrlehrer. Ein Schandfleck sind diese Leute bei den gemeinsamen Mahlzeiten, zu denen ihr zusammenkommt. Denn sie feiern ohne Hemmungen mit, obwohl sie nur ihr eigenes Wohl im Auge haben, nicht das Wohl der Herde Gottes. Wolken ohne Wasser sind sie, die vom Wind vorübergetrieben werden, ohne den erhofften Regen zu bringen. Bäume, bei denen man zur Erntezeit vergeblich nach Früchten sucht, weil sie tot sind, abgestorben bis zur Wurzel. Das ist das Urteil, das Judas über die Irrlehrer findet. Und er braucht ebenfalls wieder das Bild vom Baum. Und er liefert uns das Erkennungsmerkmal mit und sagt, schaut, die Irrlehrer, die sind oft einfach nur auf ihr eigenes Wohl bedacht. Und ich glaube, wir können ein Stück in der Hand von dem prüfen, wenn irgendjemand kommt und etwas Neues erzählt. Und das klingt unglaublich attraktiv. Prüft mal, dient das nur zu meinem eigenen Wohl oder dient das schlussendlich zum Wohl Gottes? Zum Wohl von der Herde Gottes, zum Wohl der Gemeinde. Wenn nicht Jesus im Mittelpunkt steht, dann ist irgendwo etwas falsch an dem, was erzählt wird. Jesus soll im Mittelpunkt sein. Er soll das Zentrum sein von unserem Leben, das Zentrum sein vom Leben von dieser Gemeinde. Und genau das ist es, was der Paulus nämlich auch in den Versen 9 und 10 nachher anführt. Er sagt, dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Der Paulus macht da einen Gegensatz klar. Und er sagt, schaut, all die Philosophien, die Lehren, die trügerischen Gedankengebäude, die sind attraktiv, die versprechen euch viel. Dabei vergessen ihr, dass in Jesus Christus die ganze Fülle von der Gottheit von Gott wahrhaftig lebendig geworden ist. In Jesus Christus hat er die ganze Fülle. Nicht in diesen leeren Gedankengebäuden. Weil sie klammern Jesus Christus aus. Es steht nicht Jesus im Zentrum, darum hat er dort auch die Fülle nicht. Das ist das, was der Paulus zum Schluss da im Mittelpunkt stellt. Und darum sind wir da am Schluss auch wieder bei der Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Möchtest du die ganze Fülle Gottes in deinem Leben erleben? Und der Paulus sagt, hey, wenn du das möchtest, es führt dir kein Weg an Jesus Christus vorbei. Es gibt viele andere Wege, viele attraktive Wege, aber wenn nicht Jesus Christus im Mittelpunkt steht, wirst du die Fülle Gottes nicht können erleben. Es führt nichts daran vorbei, Jesus tief verwurzelt zu sein. Das ist die Herausforderung von Paulus heute Morgen. Tief verwurzelt zu sein, nicht einfach, weil es Spass macht, weil wir sonst nichts anderes zu tun hätten, sondern darum, wenn wir nur so Anteil haben an der Fülle Gottes. Und darum wird der Paulus nicht müde, den Kolosser zuzurufen, hey, ihr habt den Jesus angenommen, also euer Herr und Heiland. Aber jetzt bleibt auch fest verwurzelt in ihm. Hebt fest an dem, was ihr gelernt habt. Rührt es nicht einfach weg und macht etwas Neues. Bleibt fest in Jesus Christus. Und die Frage, die sich jedem von uns stellt, was ist unsere Antwort darauf? Wie reagieren wir auf die Herausforderung, die der Paulus auch uns stellt? Wollen wir die Fülle Gottes erleben in unserem Leben oder wollen wir sie nicht erleben? Wir nehmen uns einen kurzen Moment vor Stille, Minuten, und nachher darf ich das Lobpreisteam bitten, dass wir zusammen noch ein Lied singen, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Dass wir das als Antwort, die das wirklich möchten, Gott zusingen, ich bin entschieden, Jesus zu folgen, ich will tief verwurzelt sein.
Ich bin